SWR 1, der Sonntagmorgen mit Nela Fichtner.
Eine katholische Gemeinde in Mainz bekommt einen neuen Pfarrer. Na und, denken Sie sich jetzt vielleicht, das ist doch nichts Besonderes. Ist es aber schon, denn die Gemeinde gehört zur chaldäisch-katholischen Kirche, eine orientalische Kirche mit einer langen Geschichte im Irak, Syrien, dem Libanon und der Türkei. Viele ihrer Mitglieder leben heute in Deutschland und versuchen auch hier, ihre aramäischsprachigen Gottesdienste zu feiern. Und das wird mit der neuen Pfarrstelle in Mainz bedeutend leichter. Damaris Diener war vor Ort.
Avakem Isleiva steht in der Pfarrkirche Herz Jesu in Mainz. Zum ersten Mal singt er in seiner neuen Gemeinde das Vaterunser auf Aramäisch, der Sprache Jesu. Bis vor kurzem war Avakem Isleiva 6 Jahre lang Pfarrer in München. Jetzt beginnt für ihn in Mainz ein neues Kapitel.
Geplant habe ich, regelmäßig die Gottesdienste zu feiern. Mein Wunsch wäre auch, eine Sprachschule zu machen, dass die Leute die Möglichkeit haben, die aramäische Sprache zu lernen, Jugendarbeit und eine Kinderkirche zu gründen und einfach für die Menschen da zu sein.
Die Hoffnungen in den neuen Pfarrer sind groß, sagt Faiz Youssef. Er kümmert sich um das Sekretariat in der chaldäischen Gemeinde.
Pfarrer ist immer ein Centerpunkt von der ganzen Gemeinde. Alles, was wir haben von Problemen, gehen wir zu unserem Pfarrer. Alle unsere Bedürfnisse zu erfüllen, das ist eine große Aufgabe.
Eine große Aufgabe wird es auch sein, junge Menschen wieder für die Kirche zu begeistern, erzählt Faiz Youssef. Wie viele andere Kirchen sei auch die chaldäische Kirche für Jugendliche nicht mehr so attraktiv.
Kann sein, dass die Muttersprache fehlt noch oder dass wir für die Jugendlichen interessante Programme machen, dass die wieder ihren Glauben vertiefen. Und das ist wirklich eine große Aufgabe.
Die apostolische Kirche des Ostens hat sich Mitte des 16. Jahrhunderts gespalten. Dadurch entstand die chaldäisch-katholische Kirche. Diese ist dem Papst unterstellt.
Wir haben mit der römisch-katholischen Kirche viel zu tun. Unterschiede gibt es nur, was die Sprache betrifft. Wir haben chaldäischen Ritus mit der aramäischen Sprache, aber dogmatisch ist ähnlich. Wir sind katholisch und wir glauben an das, was die römisch-katholische Kirche glaubt.
Einen großen Unterschied gibt es dann aber doch, denn chaldäisch-katholische Pfarrer dürfen verheiratet sein. Allerdings müssen sie das vor der Weihe zum Diakon tun.
Das gehört zu unserer kirchlichen Tradition. Ich kann von meiner eigenen Erfahrung erzählen. Ich habe vor der Priesterweihe immer geschaut, dass ich in der Lage bin, für meine Familie und für die Gemeinde sorgen kann. Also, dass ich wirklich die 2 Sakramente unter einem Dach bringen kann, ohne irgendwie eine Sache zu vernachlässigen.
Wenn es nach Faiz Youssef geht, soll die chaldäische Gemeinde in Zukunft auch mehr mit anderen Gemeinden zusammenarbeiten und sichtbarer werden. Er wünscht sich zum Beispiel mehr ökumenische Gottesdienste.
Ich freue mich sehr, dass unser Pfarrer Leo da zu sein, um uns zu präsentieren. Seine Fähigkeit, seine Beziehung mit anderen Kirchen hierher in Mainz, das hatten wir nicht gehabt.
Große Erwartungen an den neuen Pfarrer. Ob er allen gerecht werden kann, wird sich zeigen. Die Unterstützung seiner neuen Gemeinde hat er aber auf jeden Fall.
Wir tun alles, dass er leicht das zu finden. Er soll einen großen Pfarrer ersetzen, aber der ist fähig dafür, das alles zu machen.
Sagt Gemeindesekretär Faiz Youssef über seinen Pfarrer, der seit neuestem die chaldäische Gemeinde in Mainz leitet. Die Sprache hat schon Jesus von Nazareth gesprochen, aramäisch. Gerade hat uns ein Mainzer Priester vorgemacht, wie das klingt. Im heutigen Syrien, dem Nordirak und der Türkei sprechen vor allem Christinnen und Christen aramäisch. Sie können ihren Glauben dort allerdings nicht frei ausüben und wurden immer wieder verfolgt. Deshalb sind viele von ihnen zu uns gekommen. Um ihre Lebensbedingungen und ihre Sprache kümmert sich seit dieser Woche eine Forschungsstelle für aramäische Studien an der Universität Heidelberg. Dort arbeitet der Linguist Seki Bilgic, mit dem ich vor der Sendung sprechen konnte. Herr Bilgic, welche Bedeutung hat Aramäisch für Sie persönlich?
Also Aramäisch ist meine Muttersprache. Das ist die Sprache, in der ich emotional sein kann. Aramäisch ist 3000 Jahre alt und diese lange Geschichte bringt viel Kultur mit sich, mit der ich mich daheim fühle. Ich kam aus der Südost der Türkei und im Jahre 90 bin ich mit meinen Eltern ausgewandert.
Die meisten Aramäerinnen und Aramäer verbindet ja der christliche Glaube. Welchen Kirchen gehören Sie denn an?
Ja, die Aramäer sind unterteilt in verschiedensten Konfessionen. Das ist einmal die syrisch-orthodoxe Kirche, die syrisch-katholische Kirche, die chaldäisch-katholische Kirche, die assyrische Kirche, die alte apostolische Kirche des Ostens und die maronitische Kirche. Was diese Konfessionen einigt, ist der syrische Ritus im Gottesdienst und auch die aramäische Sprache als Muttersprache für alle Mitglieder dieser Konfessionen.
Nun sind ja viele Menschen aus dem aramäischen Sprachraum zu uns gekommen. Wie viele sind denn zurzeit in Deutschland und wie kommen sie hier zurecht?
Wahrscheinlich sind es jetzt mit den neuen bis zu 150.000. Bevor die Aramäer und Aramäerinnen aus Syrien und aus dem Irak kamen, kamen wir aus der Südost der Türkei. Wir haben eine Geschichte von 30, 40 Jahren in Deutschland, sodass wir Gemeinden aufgebaut haben. Wir können diese Menschen integrieren und das klappt auch bis jetzt ganz wunderbar.
Die Integration ist sozusagen nicht so ein großes Problem für die Menschen aus dem aramäischen Sprachraum.
Ja, also von der aramäischen Gemeinschaft kann man nicht mehr von der Integration sprechen, sondern von der Assimilation. Damit meine ich, dass die Menschen wenig bis gar nicht mehr aramäisch reden. Es gibt außerhalb der Familie sowieso wenig Orte, wo man die Sprache anwenden könnte.
Und das ist vor allem im Gottesdienst, oder? Wo die Liturgie in aramäisch ist.
Genau, die Liturgie ist aramäisch. Man geht zum Gottesdienst oder man geht nicht hin, je nachdem. Das geht auch ein bisschen zurück. Aber wenn Sie dann den Gottesdienst verlassen, reden Sie mehrheitlich miteinander auf Deutsch.
Eigentlich wird das ja immer begrüßt, wenn Geflüchtete sich so gut integrieren, dass Deutsch zur primären Sprache wird. Bei Ihnen höre ich da immer die Sorge raus, dass Sie Ihre Kultur vor lauter Integration verlieren, oder?
Ja, wir haben leider über das Ziel hinausgeschossen, weil man übereifrig war, so schnell wie möglich anzukommen. Und die aramäische Gemeinschaft ist auch so gepolt, dass wenn sie die konservative Politiker hören, die meinen, daheim sollte man als Migrant Deutsch reden, das sei besser für das Kind, dann macht man das. Dabei sagt die heutige Wissenschaft, das sei viel besser, wenn Kinder doppel- oder dreisprachig aufwachsen.
Was haben Sie denn mit der neuen Forschungsstelle für aramäische Studien in Heidelberg vor? Soll sie vor allem dafür sorgen, die Sprache zu erhalten? Oder wollen Sie auch ergründen, warum so viele aramäischsprachige Leute aus ihrer Heimat fliehen mussten?
Ja, mit der Forschungsstelle für aramäische Studien machen wir mehr als die Sprache, zumal die Sprache in Deutschland schon vorher erforscht wurde. Zum Beispiel stellt sich die Frage, warum wir auswandern und wie findet diese Integration oder Assimilation statt. Das sind alle Fragen, die noch nicht mal gefragt wurden. Andere Aufgaben ist, über die Geschichte der Aramäer nachzuforschen oder über die Philosophie dieser Gemeinschaft, über die Literatur. Das alles soll in dieser Forschungsstelle gemacht werden.
Sie war Philosophin, Frauenrechtlerin und Nonne. Edith Stein, eine beeindruckende Frau. Die gebürtige Jüdin hat viel für den christlich-jüdischen Dialog getan und wurde 1987 heilig gesprochen, 45 Jahre, nachdem die Nationalsozialisten sie ermordet hatten. Um ihrer zu gedenken, gibt sich heute um 13 Uhr im pfälzischen Schifferstadt am Bahnhof eine Gedenkfeier. Denn genau heute vor 80 Jahren fuhr der Zug mit Edith Stein und knapp 1000 anderen Deportierten durch Schifferstadt nach Auschwitz-Birkenau. Sebastian Barth hat die Organisatoren dieser Andacht getroffen.
Heute Morgen habe ich die Blumen hier aufgestellt und habe die Schilder aufgehängt, sodass wir nicht nur diese kurze Gedenkandacht um 13 Uhr halten, sondern dass wir den ganzen Tag über die Möglichkeit bieten, dass Menschen am Bahnhof beim Umsteigen zum Beispiel darauf aufmerksam werden.
Christian Mattes ist Mitorganisator der Andacht für Edith Stein vor dem Schifferstadter Bahnhof. Auch am Gleis 3, wo eine Bronzegedenktafel für die Philosophin hängt, hat er Schilder aufgehängt. Edith Stein hatte lange in der Pfalz gelebt, in Bad Bergzabern zum christlichen Glauben gefunden. gefunden. Die Jüdin ließ sich dort katholisch taufen. In Speyer hatte sie Dominikanerinnen unterrichtet, aber hier in Schifferstadt hatte der Zug gehalten, der sie aus den Niederlanden über einen Umweg nach Auschwitz brachte. Damals wurde der mittlerweile verstorbene Kaplan Ferdinand Meckes Zeuge. Er erinnerte sich 50 Jahre später in einem Fernsehinterview, wie Edith Stein ihn aus einem Wagen heraus angesprochen hatte.
Ich habe gefragt, wer sie ist. Dann hat sie gesagt, Edith Stein. Dann habe ich gesagt, oh ja, ich kenne sie. Dann hat sie das gesagt, dass sie also Wert darauf legt, dass ich den Schwestern in St. Magdalena herzliche Grüße bestelle.
Auch andere Zeugen kann Edith Stein auf sich aufmerksam machen, so zum Beispiel den Bahnhofsvorsteher, sagt Studiendekan Joachim Feldes, der sich intensiv mit Edith Steins Leben in der Pfalz beschäftigt hat.
Und direkt fragt sie den Bahnhofsvorsteher, Herrn Fouquet, kennen Sie die Familie Schwind aus der Ludwigstraße? Und Fouquet kennt die und darauf bietet sie ihn, Grüße an diese Familie auszurichten.
Auch einer ehemaligen Schülerin aus Speyer kann sie Grüße an die Schwestern im Kloster St. Magdalena, in dem sie gelebt hatte, zurufen. Und Kaplan Ferdinand Meckes beobachtet, wie sie einen Zettel aus dem Waggon wirft.
Der Zug hat vielleicht 3 Minuten dort gestanden. Da hat sie also noch gerufen, Achtung, der Zettel ist rausgefallen, neben die Schiene.
Meckes wartete, bis der Zug verschwunden war und hob den kleinen Zettel auf. Nur wenige Worte hatte Edith Stein hastig darauf gekritzelt. Gruß von Schwester Theresia Benedicta Acruze, unterwegs ad Orientem.
Wir vermuten, dass es auf Latein ist, damit die möglichen Entdecker von SS oder Gestapo nicht sofort verstanden, was darauf stand.
Unterwegs ad Orientem, unterwegs nach Osten. Es war ein Hinweis, dass sie in ein Lager gebracht wurde. Eine Nachbildung dieses Zettels ist am Fuß einer Statue von Edith Stein in der St. Jakobuskirche in Schifferstadt. Auch ihre Handschrift wurde nachempfunden. Der Zettel und die mündlichen Grüße in Schifferstadt waren die letzten Lebenszeichen von Edith Stein.
2 Tage später, am 9. August, kam der Zug nach dem, was die Recherchen ergeben haben, in Auschwitz an. Und sie wurde dann in Auschwitz-Birkenau ermordet.
Aber Edith Stein selbst hatte offenbar nicht gewusst, wie schnell sie ermordet werden würde.
Edith Stein ging davon aus, dass sie mit einem Transport in den Osten gebracht würde. Sie bittet darum, dass man ihr die entsprechenden liturgischen Bücher zukommen lässt, damit sie weiterhin gut beten kann. Aus dem Grund könnte man vermuten, dass sie nicht definitiv wusste, was der Zweck des Transports war.
Vermutet Studiendekan Joachim Feldes. Er wird heute um 13 Uhr am Bahnhof im pfälzischen Schifferstadt sein, um der Philosophin und Ordensfrau Edith Stein gemeinsam mit anderen zu gedenken. Endlich verreisen. Darauf haben die meisten lange gewartet. Die Pandemie hat so manchen Ferienplan ausgebremst. Doch selbst wenn es jetzt losgeht, regt sich bei vielen noch Unsicherheit. Wo herrschen gerade welche Regeln? Braucht man beim Restaurantbesuch noch Maske und reichen die Abstände aus? Fragen, die einen und eine belasten können. Darüber habe ich mit Professor Verena Hauen gesprochen. Sie ist Erholungsforscherin an der Universität Würzburg. Frau Hauen, wie lassen sich denn diese Corona-Befangenheit und auch andere Stressfaktoren im Urlaub abschütteln?
Was ich hier empfehlen würde, sich auch einfach dann zu überlegen, ja, was liegt denn unter meiner Kontrolle und was liegt nicht unter meiner Kontrolle? Wenn ich befürchte, am Flughafen ist irgendwie viel los und macht mir dann Stress, dann kann ich entsprechende Zeitpuffer einplanen. Und das liegt vielleicht jetzt nicht unter meiner Kontrolle, gibt es vielleicht doch noch einen kurzfristigen Corona-Ausbruch. Das sind Dinge, die muss man dann einfach akzeptieren oder sie vielleicht im Vorhinein dann versuchen abzulenken und Stress abzubauen, um so auch der Urlaubserholung nicht schon im Vorhinein dann ja was Schlechtes zu tun.
Zu diesen unkontrollierbaren Faktoren gehören ja vermutlich auch die Waldbrände, von denen man nie genau weiß, wenn man in Süden fährt, wo sie da gerade ausbrechen. Wie kann man es denn da schaffen, gelassen zu bleiben?
Hier würde ich es empfehlen, sich einfach zu überlegen, besteht jetzt dann wirklich eine Gefahr für mich oder nicht oder wie risikobereit bin ich? Ist es was, was ich für mich tolerieren und aushalten kann? Dann kann ich auch am Urlaubsort bleiben und mich dann einfach versuchen, gut abzulenken oder sonst vielleicht auch für sich letztendlich die Entscheidung zu treffen, dass mir zu risikoreich, dann fahre ich eben nicht in Urlaub. Zumindest aus erholungspsychologischer Sicht ist es jetzt nicht so, dass man unbedingt sagen kann, dass das Wegfahren eine bessere Erholung verspricht, als wenn man zum Beispiel zu Hause bleibt.
Ja, das kann ja auch aus anderen Gründen angesagt sein, zum Beispiel, weil sich Leute im Moment gar keine Reisen leisten können, erst recht nicht in diesem Inflationsjahr, wo ja auch noch hohe Energieabrechnungen ins Haus stehen. Ist denn tatsächlich Urlaub zu Hause genauso erholsam wie wegzufahren?
Hier sind die Forschungsbefunde tatsächlich nicht so eindeutig. Man nimmt ja an, dass man, wenn man wegfährt, dann sollte man sich besser erholen. Das belegen die Studien aber gar nicht. Das heißt, man kann sich auch zu Hause ähnlich gut oder nicht wesentlich schlechter erholen. Es kommt vielmehr darauf an, wie man den Urlaub auch erlebt und gestaltet. Und da so Zutaten für eine gute Erholung, würde ich sagen, ist wichtig, dann von der Arbeit abzuschalten, sich zu entspannen. Aber was auch erholsam sein kann, vielleicht was Herausforderndes tun. Und das kann man genauso gut eben auch zu Hause erleben.
Man hat ja auch oft viel zu hohe Erwartungen an den Urlaub, oder? Also man will am liebsten nur noch genießen und glücklich sein, so ein Ausgleich für den Alltag, was da alles oft fehlt. Da wird ja dann ein weniger gelungener Ausflug oder eine schlechte Laune schnell zur Enttäuschung. Heißt das im Umkehrschluss, dass der Urlaub umso besser wird, je weniger Erwartungen man an ihn hat?
Ein Stück weit vielleicht schon. Gleichzeitig würde ich aber nicht sagen, jetzt niedrige Erwartungen sollten nicht damit einhergehen, dass man jetzt nichts plant oder sich jetzt dann nichts vornimmt. Das heißt, man sollte sich trotzdem überlegen, was würde ich denn jetzt gerne dann auch machen und gleichzeitig locker dabei zu bleiben oder sich nicht auf etwas zu versteifen, sondern sich auch klar zu machen, es ist gar nicht so wichtig, was ich denn jetzt in meinem Urlaub mache, sondern dass es mir dabei gut geht und dass ich die Aktivitäten genießen kann. Und das können ja ganz unterschiedliche Aktivitäten sein und vielleicht dann auch was ich so gar nicht geplant habe.
Ich höre oft, dass sich Leute erst ab der dritten Ferienwoche entspannen können. Was weiß man denn über die Bedeutung der Urlaubslänge für den Erholungswert?
Tatsächlich weiß man da gar nicht so viel drüber. Einzelne Studien haben gefunden, dass vielleicht so idealerweise ab dem achten Tag so ein gewisses Hoch am Erholungseffekt ist und dann geht es dann wieder runter. Deshalb würde ich jetzt sagen, es ist vielleicht günstiger, häufiger kürzere Urlaube zu machen, weil Urlaubserholung eben nicht so lange anhält, wie man sich's wünschen würde. Und es nicht so ist, dass jetzt längere Urlaube eine längere Urlaubswirkung haben.
Kann man das denn auch mit bestimmten Techniken beeinflussen, den Erholungswert möglichst lange nach dem Urlaub noch zu behalten?
Ja, da gibt's so ein paar Tipps und Tricks. Deshalb sind so häufige Empfehlungen, ob man versuchen kann, vielleicht eher in der Wochenmitte dann wieder um das Arbeiten anzufangen, sodass quasi die erste Woche nicht so lang ist. Oder vielleicht seinen Abwesenheitsassistenten nochmal 2 Tage drin zu lassen, dass man das Gefühl hat, man kann nochmal langsam anfangen. Was sich auch noch zeigt, dass wenn man versucht, am Anfang noch mehr entspannende Aktivitäten auch zu Hause in der Freizeit zu machen und sich an die positiven Ereignisse nochmal zu erinnern, dass das hilft, ein bisschen Urlaubsstimmung in den Alltag hinüber zu retten und noch länger von dem Urlaub zehren zu können.
Der Pilgerweg nach Santiago de Compostela zieht jedes Jahr Menschen aus aller Welt an. Sie wandern aus verschiedenen Richtungen hunderte von Kilometern auf den mutmaßlichen Spuren des Apostels Jakobus. Nicht alle aus religiösen Gründen. Viele gehen den Weg nur, um den Kopf frei zu bekommen und zu sich zu finden. Das gelingt oft besser im Alleingang. Doch der bedeutet für Frauen manchmal ein Risiko. Deshalb haben die Regionalregierungen entlang des Jakobsweges eine Schutzkampagne aufgelegt. Simon Berninger berichtet.
Im nordwestspanischen Santiago de Compostela laufen alle Etappen des Jakobsweges zusammen. Alljährlich beschreiten ihn Tausende von Pilgerinnen und Pilgern aus aller Welt. Manche in größeren Gruppen, wie diese just in Santiago angekommene Gruppe aus Mexiko. Manche bewusst alleine, darunter auch viele Frauen.
Von Porto bis hierher alleine. Ich bin aber auch nicht im Dunkeln losgegangen, dass man Angst haben könnte vielleicht als Frau.
Über Sicherheitsbedenken habe ich mir gar nicht so viele Sorgen gemacht.
Wir gehen nicht allein. Meine Freundin fragte mich gestern, ob ich den Weg allein gehe. Ich brauchte etwas Zeit, um darauf zu antworten, denn ich bin mir nicht sicher.
Bedenken wie die der Engländerinnen seien unnötig, sagt Gerda Montkowski. Die 74-Jährige engagiert sich in der deutschen Pilgerseelsorge in Santiago. Dabei habe sie nur selten gehört, dass alleine pilgernden Frauen Böses widerfahren ist.
Ich weiß von einer Frau, die einem Exhibitionisten begegnet ist, sich aber dadurch, dass sie ihn einfach ausgelacht hat, aus der Situation gerettet hat und er ist ganz schnell weg gewesen. Ich weiß aber auch von einer Frau, die Ähnliches erlebt und daraufhin abgebrochen hat.
Der Jakobsweg ist relativ sicher, sagt Rudolf Hagmann, Priester aus dem Bistum Rottenburg-Stuttgart und Leiter der deutschen Pilgerseelsorge in Santiago. Trotzdem müsse Frau vorsichtig bleiben, auf den täglichen Etappen, aber auch in den nächtlichen Domizilen.
Dass es Übergriffigkeiten in Herbergen gibt, das weiß ich, weil Frauen davon berichten. Also ich meine, da kann man nicht sagen, die Pilgerin sollen einfach in einer heiligen Naivität sich auf den Weg machen.
Die spanischen Regionalregierungen sind inzwischen aber aktiv geworden. Mit der Initiative No Caminas Sola, also Du gehst nicht allein, wurden im vergangenen Jahr Plakate mit QR-Codes aufgehängt. Die schwarz-weißen Codes lassen sich mit dem Handy scannen, um schnell an die Nummer der nächsten Polizeistelle zu kommen. Vergangene Woche wurde die Initiative ein zweites Mal aufgelegt, mit Nachjustierungen, erklärt Maria Rivas, stellvertretende Regierungsdelegierte in A Coruña.
Im vergangenen Jahr haben wir ein Pilotprojekt gestartet, das sehr gut funktioniert hat. Danach haben wir in diesem Jahr noch größere Anstrengungen unternommen. Jetzt haben wir noch mehr Informationen, Broschüren und Plakate und wir werden weitere Apotheken, Herbergen und Öffentlichkeit einbinden, damit die Kampagne bekannter wird. Außerdem gibt es jetzt auch verschiedene Apps, die eine genaue Standortbestimmung auf dem gesamten Weg ermöglichen.
So können sich Frauen via Handy genau orten lassen und überall Hilfe rufen. Nicht nur das soll mögliche Täter abschrecken. Die spanische Guardia Civil stockt auch ihr Sicherheitspersonal in der Hochsaison durch Polizeikräfte aus dem Ausland auf, um vor Ort verstärkt Präsenz zu zeigen. Damit könnten die Pilgerzahlen in Zukunft durch alleine pilgernde Frauen wieder steigen. Die haben sich während der beiden Corona-Jahre nämlich fast halbiert.
Simon Berninger hat über den Jakobsweg nach Santiago de Compostela berichtet. Dort soll eine Kampagne allein pilgernde Frauen vor Übergriffen schützen. Die Alterspyramide in Deutschland wird steiler. Mit jedem Jahr müssen mehr ältere Menschen von weniger Jungen versorgt werden. Weil die Finanzierung immer schwieriger wird, sollen künftig alle mehr und länger arbeiten, hat Gesamtmetallchef Stefan Wolf diese Woche vorgeschlagen. Also längere Wochenarbeitszeiten und die Rente erst mit 70. Dazu haben meine Kolleginnen Martina Klein und Sophie Rebmann, die altersmäßig gut 30 Jahre auseinanderliegen, ziemlich gegensätzliche Meinungen.
Wann gehst du eigentlich? Diesen Satz höre ich, seit ich 60 geworden bin. Ich hatte nie vor, früher zu gehen als mit 66, meinem offiziellen Renteneintrittsalter. Ich habe keine Eile und je näher dieser Termin rückt, desto klarer wird mir, was er bedeutet. Den Ausstieg aus einem Leben, das mein Alltag, meine Tagesstruktur, mein Umfeld, mein Selbstverständnis ausmacht. I am a working woman. Mein Leben fängt nicht erst nach 17 Uhr an und ich arbeite auch nicht nur für die schönsten Wochen im Jahr. Wer das behauptet, der lügt sich doch was in die Tasche. Die meiste Zeit unseres Lebens verbringen wir mit unserer Arbeit und verdienen damit übrigens auch unseren Lebensunterhalt. Warum also nicht jedem selbst freistellen, wie lange er arbeiten will und vielleicht will er oder sie ja bis 70 arbeiten? Und zwar in einem Beruf, für den wir auch noch anständig bezahlt werden. Wie viele Rentner und Rentnerinnen finden sich heute schon wieder in der Schlange für den 450-Euro-Job, weil es sonst für nichts als das blanke Leben reicht? Und wer kann seinen Lebensstil halten, wenn dann das Gehalt mal nicht mehr fließt und nur die Rente kommt? Aber zurück zu mir. Ja, ich könnte mir vorstellen, bis 70 zu arbeiten. Denn ich würde es gerne all denen zeigen, die so eifrig dabei sind, die über 60-Jährigen an die Seite zu schieben. Ein einfach so weitermachen, das würde in den meisten Berufen vermutlich auch nicht gehen. Aber auch das, finde ich, wäre eine Chance für die Unternehmen, für die Gesellschaft. Nachzudenken über andere Strukturen, andere Arbeitsmodelle und über Respekt anstatt Ignoranz. Wann gehst du eigentlich? Mit 70 würde ich dann gerne sagen, denn es gefällt mir hier in meinem Leben als Working Woman.
Bis 70 noch arbeiten? Ohne mich. Und ohne den Initiator dieses Vorschlags, Stefan Wolf, Präsident des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall. Er fordert zwar, wir werden länger und mehr arbeiten müssen, und doch darf er schon mit 67 in der Sonne sitzen und die Beine hochlegen. Das Wir bezieht sich auf uns, die Jungen. Alle 10 Jahre etwa wird das Renteneintrittsalter fröhlich nach oben verschoben, um ein System aufrechtzuerhalten, das schon lange nicht mehr funktioniert. Die Kosten tragen wir, die Jungen. Klar, unser Lebensalter steigt, aber Osteoporose oder Demenz wird es trotzdem geben. Und schon jetzt können viele Menschen nicht mehr von der Rente leben. Damit sich das ändert, braucht es echte Veränderungen. Gerechtere Löhne, damit alle vorsorgen können. Eine Politik, die sich wirklich für Zuwanderung einsetzt und Frauenerwerbstätigkeit fördert, damit die Zahl der Arbeitskräfte steigt. Und wenn das nicht aufgeht, dann kann die Rente der Alten nicht weiter steigen. Wenn wir den Gürtel enger schnallen, dann sie auch. Der Generationenvertrag muss in beide Richtungen gedacht werden, damit alle eine Chance haben auf die Rentenzeit im Schrebergarten oder auf Reisen.
Die Kommentare von Sophie Rebmann und Martina Klein waren das zum Vorschlag von Gesamtmetallchef Wolf, das Rentenalter auf 70 zu erhöhen. Wegschauen oder vertuschen. So reagierten viele Amtsträger der katholischen Kirche, wenn bekannt wurde, dass andere Geistliche Kinder oder Jugendliche vergewaltigt hatten. Die Opfer brauchten oft Jahrzehnte, bis sie es wagten, das Erlittene anzuzeigen. Dann waren die Täter meistens schon tot und die Straftaten verjährt. Und so mussten sich die Betroffenen mit einer Entschädigungssumme zufrieden geben, die kein Gericht, sondern die katholische Kirche bestimmte. Jetzt verklagt ein Opfer erstmals die Kirche selbst, und zwar auf Schmerzensgeld vor einem Zivilgericht.
Mein Name ist Georg Menne. Ich bin Familienvater, bin Pastoralreferent, aber ich bin hier, weil ich Opfer eines Missbrauchs eines katholischen Priesters, meines Heimatpfarrers in Köln, St. Franziskus, in den 70er Jahren bin.
Georg Menne steht am Rheinufer in Köln und blickt auf den Dom. Seit 37 Jahren arbeitet er fürs Erzbistum. Dass er nun gegen die Kirche klagt, war ein langer innerer Kampf. Aber er will, dass die Kirche als Institution Verantwortung übernimmt, weil sie seine Unversehrtheit als Kind nicht geschützt hat. Denn obwohl der Priester bereits aufgefallen war, durfte er weiterarbeiten.
Wenn sie ihn da aus dem Verkehr, so sage ich jetzt mal, gezogen hätten nach seinem straffälligen und sadistischen Umgang mit Jugendlichen, wäre es nicht zu den Missbrauchsfällen, die mir, meinen Brüdern und weiteren widerfahren sind, gekommen.
Seit anderthalb Jahren bereiten er und sein Anwalt die Klageschrift vor. 157 Seiten, in denen der Kirche unter anderem vorgeworfen wird, Akten vernichtet, die Justiz behindert und ein System der Strafvereitelung errichtet zu haben. Das Erzbistum schreibt auf WDR-Anfrage, der Priester sei 40 Jahre nach den Taten zumindest von der Kirche bestraft worden, mit Berufsverbot, Geldstrafe und der Auflage, sich Kindern nicht zu nähern. Georg Menne bekam bisher eine sogenannte Anerkennungszahlung von 25.000 Euro. Das reiche nicht, sagt Anwalt Eberhard Lüdjohann, und ist stolz, dass Georg Menne sich als erster in Deutschland traut, auf Schmerzensgeld zu klagen.
Unser Mandant ist in rund 320 Fällen gravierend missbraucht worden, vergewaltigt worden, mit massiver spiritueller Einflussnahme auf ihn, indem es hieß, Georg, das ist alles im Sinne von Jesus, alles im Sinne der katholischen Kirche.
Georg Menne sagt, Kirche war für ihn Heimat. Er war sehr gerne Messdiener. Seine Familie war streng katholisch. Als sein Vater früh starb, nahm sich der Priester der Familie an. Die Abhängigkeit begann, auch mit sadistischen Gräueltaten. Warum klagt erst jetzt jemand gegen die Kirche, die den Missbrauch hätte stoppen können? Viele Betroffene haben nicht die Kraft, vermutet der Anwalt. Es fehlte auch die Information, dass eine Klage möglich ist, selbst wenn der Täter tot ist und die Tat verjährt. Karl Hauke vom Betroffenenrat der Bundesregierung ist froh, dass sich das nun ändert.
Die Kirche kann nicht mehr mit ihren eigenen Gesetzlichkeiten rumhantieren, wie sie will, denn das tut sie bisher. Sondern sie muss sich verantworten. Das fordern wir ja schon lange, dass die Vertreter der Kirche Verantwortung übernehmen. Insofern gibt es ein gewisses Maß an Begeisterung bei mir, dass es jetzt zu dieser Klage kommt.
Es geht um mehr als 800.000 Euro. Bisher wurde vor einem deutschen Gericht noch nie gegen die katholische Kirche auf Schmerzensgeld geklagt. Sollte die Klage erfolgreich sein, könnte sie Vorbild sein für viele andere Betroffene in Deutschland.
Aus Köln war das Christina Zülke über die erste Schmerzensgeldklage eines Opfers sexueller Gewalt gegen die katholische Kirche.